Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder unser allmorgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier die wichtigsten, die schillerndsten, die bekanntesten VCs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben zwei sehr coole Themen besprochen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, glaube ich. Das eine aus den USA, sehr groß im Fintech-Segment angesiedelt und das andere recht früh noch aus Deutschland, da schon der Teaser. Das Unternehmen, wenn es euch gefallen sollte, kommt dann auch am Montag hier in den Podcast. Aber um wen es genau geht und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt Daniel Wild von Mountain Alliance.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ja, ich freue mich, der Mann mit den zwei Hüten ist hier. Daniel Wild von Mountain Alliance. Hallo Daniel.
Ja, hi Jan. Freue mich, wieder da zu sein.
Ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch. Tolle Themen hast du mitgebracht. Aber ich würde sagen, wir decken mal wieder auf, warum du zwei Hüte auf hast, ne?
Ja, na klar. Sehr gerne. Also erstens investiere ich seit 22 Jahren, heute würde man sagen, Pre-Seed in Startups. Und da heißt meine Firma Tiburon. Das mache ich mit inzwischen zwei Partnern zusammen. Und da können sich alle, die, sagen wir mal, ihren Startup gegründet haben und noch keine institutionellen Investoren mit an Bord haben, bei uns melden. Wir sind so eine Art institutioneller Business Angel, wahrscheinlich auch irgendwann mit einem kleineren Fund, wird sich dann zeigen. Du wirst es rechtzeitig erfahren. Und das ist Tiburon. Also Tiburon investiert Pre-Seed, First Institutional Money in spannende Founder, Schwerpunkt Deutschland, aber auch Europa. Und der zweite Hut, ich habe die letzten 12, 13 Jahre aufgebaut, die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, Mountain Alliance heißt sie inzwischen, Pre-Seed E-Commerce Alliance, und Mountain Alliance ist ein Listed VC. Und bei Mountain Alliance machen wir was jetzt gerade in wird, nämlich wir kaufen Secondary Portfolien von digitalen Beteiligungen. Also wir haben bei der Mountain Alliance 23 schnell wachsende digitale Firmen. Bekanntere sind Exasol, haben wir die Börse gebracht und so. Und wir wachsen, indem wir weitere Portfolien zukaufen von Leuten, die sagen, oh, sie haben hier digital investiert und verkaufen das ganze Portfolio. Das macht Mountain Alliance. Und ich sehe zurzeit, wie du das siehst, aber man sieht diesen Trend immer öfters, das Thema Venture Secondary, das scheint jetzt stärker zu kommen.
Kann ich ein wenig zu sagen, aber ich kann mir das vorstellen, weil das Marktumfeld das irgendwie erlaubt, ne, gerade oder fast verlangt. Ja?
Genau, also von wem kaufen wir? Wir kaufen von Corporates, die ein Portfolio von digitalen Beteiligungen gemacht haben, aber das jetzt nicht mehr in die Strategie passt. Neuer CEO da ist. Wir kaufen aber auch von Family Office, die eine Investition gemacht haben in eine Gruppe von Companies und sagen, okay, das passt jetzt nicht mehr, jetzt macht zu viel Arbeit. Sowas machen wir und das sind die beiden Hüte. Und heute haben wir zwei Themen und das eine ist ein frühes, das passt zu Tiburon, das andere ist ein späteres, das passt zu Mountain Alliance.
Sehr cool. Ja, dann lass uns mit dem Tiburon-Thema anfangen, würde ich sagen. Ne? Ein kleines Unternehmen, also noch kleines Unternehmen, aber ein spannender Ansatz, finde ich. Und ich glaube, der passt zu einer These, die ihr auch vertretet, ne?
Genau, also wir versuchen ja immer thesenbasiert zu investieren. Ne? Das machen, glaube ich, die meisten VCs. Und ich glaube an verschiedene Themen im Bereich Arbeit. Ich glaube, dass unsere Arbeit immer dezentraler, immer mehr hybrid, vielleicht sogar völlig remote wird, aber damit produktiver als je zuvor. Wenn du die Zahlen siehst, dann siehst du, dass die Volkswirtschaften in Deutschland, Europa oder auch USA, die Produktivitätssteigerung mit der ganzen Technologie, die waren die letzten Jahre nicht so stark da. Das fehlt tatsächlich. Ne? Und die Arbeitskräfte werden weniger. Wir müssen also Produktivität steigern. Und die Frage ist jetzt, in Corona haben wir alle gelernt, zu Hause zu arbeiten. Die Menschen gehen nicht in die Büros zurück oder jedenfalls nicht zu 100%. Wie wird sich in Zukunft Remote oder auch hybrides Arbeiten so gestalten und verbessern lassen, dass es besser ist als vorher? Also ich glaube, dass die Menschen in wenigen Jahren aufgrund von Tools wie einem, was wir jetzt besprechen, besser hybrid arbeiten werden, als wenn sie die ganze Woche im Büro verbringen. Hm. Genau, da habe ich heute das Beispiel mitgebracht. Das heißt Beanear. Das ist eine SaaS Enterprise Software Company, gegründet in Köln, in Deutschland, letztes Jahr erst im März. Also die Firma ist jetzt 14 Monate sind das alt. Und die hat inzwischen 1,7 Millionen komplett eingesammelt. Und jetzt die letzte aktuelle Runde war 1 Million von Alligator. Das ist ja ein kleiner Fund, der spezialisiert ist auf HR-Themen. Und der NRW-Bank und Flossbach von Storch sind Vermögensverwalter, die auch die erste Runde gemacht haben. Also für mich sehr interessant, dass ein Vermögensverwalter sowas macht. Das ist schon mal eine spannende Sache. Aber was macht Beanear? Beanear ist eine Softwarelösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter im Homeoffice besser zu verbinden, das Zusammenarbeiten in Teams. Das Interessante bei diesen Beaneers ist, die sind völlig auf Microsoft Teams ausgerichtet integriert. Das heißt, das ist quasi ein Add-on oder ein Tool für Microsoft Teams, damit diese Teams sich informeller austauschen können, anders zusammenarbeiten, informell begegnen, alles digital.
Alligator, vielleicht mal ganz kurz, die hatte ich auch im Podcast hier. Benjamin Fisser war hier mal zu Gast. Ein verrückter VC, kann man glaube ich wirklich sagen. Wer es nicht glaubt, muss mal deren TikTok-Account angucken. Siehst du das Ganze als ein HR-Thema?
Ja, sag mal so, ich kenne Benjamin Fisser und Alligator, weil die uns immer als Investor haben wollten.
Ah, okay.
Wir haben wir nicht gemacht, weil wir halt direkt investieren. Ne? Ich finde die Jungs gut. Ich finde den Ansatz auch super konsequent. Ich sehe das hier schon irgendwo als ein HR-Thema, wenn HR ganz weit gefasst ist. Also wenn HR inkludiert Produktivität und wie die Menschen arbeiten. Mhm. Also wenn New Work quasi HR ist, dann passt das da rein. Enges HR ist es mit Sicherheit nicht.
Ich hatte den Malte Hendricks hier zu Gast, einen der Gründer eben von Beaneer. Ich fand das das Gespräch kommt am Montag übrigens, wer reinhören möchte. Ich finde das einen sehr smarten Ansatz hinterher. Ich habe wenig Verständnis dafür, wie leicht das ist, das zu verkaufen an Unternehmen, wie schnell das adaptiert wird, wie offen Unternehmen dafür sind. Aber ich glaube, die Grundthese erstmal zu sagen, man möchte Leute aus der Remote-Einsamkeit rausholen, wir haben es, glaube ich, im Gespräch den Corona-Blues genannt, ne, der dabei viel so mitschwingt. Das ist, glaube ich, schon verständlich, dass man sagt, man möchte eigentlich simulieren, dass es so irgendwie doch eine Heimat im Büro gibt, ne, wo man irgendwie mit Leuten an der Kaffeeküche stehen kann oder man mit Leuten irgendwie gemeinsam Mittagessen kann. Und so ist ja diese bisschen spielerische Welt von denen auch aufgebaut.
Genau. Also ich meine, was wir verloren haben in Corona, ist der informelle Austausch, der Watercooler-Moment.
Watercooler, ja, genau
das Gespräch an der Kaffeemaschine auf Deutsch, ne? Wo du plötzlich mit deinem Chef oder dem Chef von deinem Chef zusammentriffst und irgendwas austauscht oder mit Kollegen, die nicht in deinem Projektteam sind, dich austauscht. Und das kann's halt, das gibt's im klassischen Zoom nicht, weil das Meetings sind, die nicht geplant, sondern zufällig sind. Und wie kannst du diese informelle, spontane, schnelle Welt, wie kannst du die ins digitale Leben bringen? Und da bauen die eine Lösung. Ich finde das sehr spannend. Die sind auch super verdrahtet im NRW-Startup-Ökosystem, machen da unheimlich viele Sachen. Ich glaube, dass das sehr spannend ist. Ich kann dir aber sagen, es ist nicht so leicht zu verkaufen. Und das Modell muss extrem getuned werden. Du erinnerst dich vielleicht, wir beide haben mal gesprochen über die Beteiligung von uns, Tiburon, genau in dem Space, weil das eben zu unserer These passt, aus Kalifornien, Closer, also work-closer.com. Die Jungs machen das nicht auf Microsoft basiert, aber machen dasselbe Thema. Und die hatten ursprünglich neben dem Rechner einen iPad aufgestellt, der always on war, der nicht gefilmt war, wo du quasi gucken konntest, was machen deine Kollegen gerade. Das hat sich nachher als sehr schwierig herausgestellt, weil natürlich ist das Thema auch hier bei Beaneer, du wirst noch stärker beobachtet, du wirst transparenter als vorher. Für richtig Produktivität ist das super und für richtig high-driven Teams ist das super. Aber für einen deutschen Betriebsrat, darum glaube ich, das ist ein internationales Thema. Ich glaube, das ist in Deutschland richtig mühselig wird. Wir sehen bei Closer super spannende Kundengruppen, gerade im Bereich remote gegründete Startups, die eng zusammenarbeiten müssen, die lieben sowas. Aber in großen Enterprises wird es, glaube ich, eine Weile dauern.
Ich finde diesen optischen Approach ganz nett, weil du bringst halt sofort so einen Fun-Charakter rein. Ne? Das heißt, es kann dadurch allein vielleicht schon so ein bisschen so ein spaßiges Element am Rande sein bei der Arbeit und so ein bisschen die Leute zum Lachen bringen. Ich finde interessant, und du hast ja gerade zu Closer die Parallele gezogen, ich finde interessant tatsächlich hier, dass sie das auf Microsoft Teams Basis machen, weil damit hast du erstmal eine sehr klare und auch, Malte hat erzählt, vom Datenschutz her eigentlich erstmal eine sehr niedrigschwellige Eintrittshürde. Ne? Also es geht relativ leicht, weil du im Prinzip eigentlich mit den Daten des Unternehmens wenig zu tun hast.
Richtig. Und natürlich, du bist sozusagen in der Umgebung von Microsoft, wo du von vornherein mal eine riesige Audience hast, die dich potenziell nutzen können.
Ja.
Das ist schon mal super. Ne? Also du musst eben keinen neuen Client installieren oder ähnliches. Das ist super. Und ich meine, das Ganze ist einfach super sinnvoll, weil du hast halt ein Gefühl für Kontext und Präsenz von Leuten. Das hast du sonst dezentral nicht. Ne? In welchem Kontext treffen sich gerade? Das kannst du sehen, was mit der Präsenz. Ja, und du kannst auch sehen, viel schneller als mit anderen Dingen, ob jemand da ist oder nicht. Wenn dir sozusagen ein Meeting schneller vorbei ist, siehst du das bei den Tools. Deutlich schneller und kannst dich woanders mit einklinken. Also ich glaube, dass das führt zu weniger Friktion. wenn wir beide uns zu einem Podcast verabreden, dann muss eine Software laufen und so, das geht schon alles, aber ist jetzt nicht ein Klick und wir sind miteinander. Ne? Und das ist jetzt für mich alle zwei Wochen als Experte bei dir easy. Aber wenn ich jetzt täglich mit irgendwelchen Themen schnell sprechen will, darf das wirklich fast nur ein Klick weg sein. Und das spielerisch einzubauen, das ist schon toll. Und darum glaube ich, ich finde beide Ansätze gut. Und sag mal so, von dieser Art Software wird es noch wahrscheinlich viele geben. Manche werden Features werden von anderen Softwarefirmen. Andere werden Standalone sein. Aber die Notwendigkeit, den Menschen diese, auch die Kultur und die Wärme, oder mal Wärme ist vielleicht ein großer Begriff, aber die Nähe herzustellen, die ein Unternehmen eigentlich vermitteln kann, da braucht's was. Und das, was ich am spannendsten finde, ist, du arbeitest dann in komplett digitally mediated environments. Das bedeutet, dass beispielsweise Gespräche, Videokonferenzen, auch Brainstormings, kannst du dir vorstellen, jetzt schon, wie du die mit KI unterstützt. Wie Protokolle automatisch geschrieben werden, weil es halt digital ist. Wie Analysen mit Knopfdruck hinzugefügt werden, wie Aufgaben entstehen und nachgehalten werden. Das geht viel besser, als wenn du in der echten Firma im Meeting sitzt und irgendeiner die ganze Airtime nimmt.
Nee, da bin ich total bei dir, ja. Ich glaube, dass irgendeine Lösung wird hinterher auch das Rennen machen, ob die jetzt die spielerische sein wird oder irgendeine andere, aber ich glaube, da bin ich auch erstmal bei dir. Kann halt sein, das sind halt eben nur Features oder Plugins oder wie auch immer. Sag mal was zu dem Pricing. Ich fand, also sag erstmal vielleicht, also 8 € geht's los im Monat pro Nutzer, dann nächste Version ist 10 und dann gibt's eine Enterprise-Version noch. Teuer oder nicht teuer?
Naja, also diese, wenn es wirklich was bringt, sind diese 8 € nicht viel. Ich glaube aber eher, ich sehe eher die 8 als die richtige Zahl. Ich würde sagen, viel teurer darf das auf Dauer nicht werden.
Ja.
Und muss das auch nicht kosten. Ich glaube, man kann sowas auf Dauer deutlich noch günstiger anbieten.
Das hätte ich halt auch gedacht. Ich glaube, weil, also das ist dann schon, dann fängt ja so ein Controller auch mal an zu rechnen und dann, ich finde, oder ich vermute mal, es ist schwierig, den Nutzen tatsächlich zu belegen. Ja, also ich hatte ihn auch gefragt, auf welche KPIs sie gucken und das, also das ist schon nachvollziehbar, ne, Nutzungsdauer und solche Geschichten, aber den Folgenutzen, ne? Also steigt die Grundatmosphäre im Büro, sind Leute zufriedener mit der Arbeit und sowas, lässt sich sehr schwer messen in direktem Zusammenhang. Ne?
Absolut, aber wir messen natürlich auch bei Closer, ne? Jetzt um noch mal 1-2 Daten davon zu geben. Ich kenne natürlich nicht die Daten von Binia, aber ich vermute, die werden relativ schnell dann ähnliche Sachen sehen. Es gibt sehr viele kurze Gespräche. 50% aller Gespräche in Closer sind unter 5 Minuten.
Okay.
Ja, und 25 der Screenshare-Sessions sind unter 2 Minuten. Zeig doch mal kurz das Slide, wie war das hier? Ah, danke. Nicht lange E-Mail und Gelaber und auch nicht immer im Slack und schon gar kein Zoom. Und am Ende, und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, ne? Wie messen wir eigentlich auf Dauer die Qualität von Arbeit? Und da sind wir natürlich in Deutschland super vorsichtig, weil in Deutschland darfst du ja gar nichts messen. Es gibt ja 3 Wege, ne? Du kannst den Input messen, du kannst den Output messen und du kannst den Impact messen. Die fortschrittlichsten sind im Impact. Also du führst bei Startup Insider einmal im Halbjahr mit all deinen Mitarbeitern ein Gespräch und sie müssen dir erklären, welchen Impact sie auf die Fortentwicklung von Startup Insider hatten. Das ist meiner Ansicht nach der fortschrittlichste. Der am wenigsten fortschrittlichste Input, du misst halt Zeit, wer ist da? Und Output ist auch klar, ne? Wer produziert wie viel Output? Und ich glaube, dass du mit dieser Art Tools eben deutlich weiterkommst. Du bist deutlich output-orientierter und du bist am Ende produktiver. Es geht alles schneller. Ja? Jetzt muss man sich wiederum fragen, wollen wir so eine komplett durch effizient strukturierte Welt? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Startup investiere oder baue, wo es um Geschwindigkeit geht, dann will ich, dass das möglichst friktionslos funktioniert und möglichst produktiv ist in der Zeit, wo die Menschen arbeiten.
Ich finde das interessant, du hast ja vorhin auch gesagt, wir sind momentan produktiver als je zuvor, ne? Durch dieses ganze Hybrid- oder Remote-Setup. Da, also ich will dir jetzt nicht widersprechen, aber ich warte tatsächlich immer auf die wirkliche Beweisführung, ne? Weil wir haben noch gar nicht so viele Vergleichspunkte eigentlich. Ne?
Was ich gesagt habe, ist, meine These ist, wir werden jetzt viel produktiver werden. Okay. Und wenn du in die Statistik guckst, die letzten 20 Jahre, siehst du wahnsinnig viel Tech-Investment und keinen Produktivitätsanstieg. Ja, das ist ja das Schlimme. Aber meine Schätzung ist, wir müssen es werden, Stichwort Fachkräftemangel, und wir werden es werden, weil uns viele Tools erlauben, das zu tun.
Ja, du hast ja schon Gewerkschaften, die wissen ja jetzt schon, dass du mit einer 4-Tage-Woche genauso produktiv bist wie mit einer 5-Tage-Woche.
Ja, genau, ja. Genau. Ja, der Beweis muss angetreten werden. Das erste meiner Firmen macht das gerade. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Nee, also tatsächlich, sowas behalte ich im Blick, aber ich finde das wirklich eine interessante Frage. Ich habe da auch gar keine Meinung zu, sondern ich bin auf die Daten dann gespannt. Ja,
ja, nee, sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, meine These ist, die Welt muss produktiver werden und wir brauchen Tools dafür und Binir ist ein tolles und von daher Kudos an die Gründer.
Ja.
Und wenn sie sich bei mir melden, bringe ich gerne mal Kontakt nach Silicon Valley und dann können sie sich austauschen.
Ach, spannend.
Ich glaube, das nützt beiden was.
Ist ja ein schöner Call to Action. Cool.
Ja.
Du, dann gehen wir zum nächsten. Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Jetzt haben wir es bei Binir hier schon fast ein bisschen verquatscht, ne? Aber das zweite Thema ist ja nicht minder spannend eigentlich, ne?
Ja, das zweite Thema ist viel größer. Hier geht es auch wieder um eine größere Runde. Nämlich eine Firma, die heißt Nimbus. Für alle Harry Potter Fans, es ist nicht der Nimbus 2000, sondern Nimbus ist ein cloud-basiertes Core-Banking-System. Wir machen jetzt nicht totale Bankenlehre, aber de facto ist es so, dass es inzwischen jede Menge Anbieter gibt und in Europa sind wir übrigens sehr gut. In Amerika sind die weniger weit als wir, aber ich glaube, sie werden stark aufholen. Anbieter, um Banken zu helfen, zu digitalisieren. Und wenn wir uns Märkte anschauen, dann ist der Bedarf an Banken zu digitalisieren riesig. Ja? Die typische deutsche mittelgroße Bank stellt Milliarden zurück für Digitalisierung in den nächsten Jahren. Hm. Und eine Firma wie Nimbus in den USA ist seit 2015 gegründet, hat jetzt 70 Millionen eingesammelt in dieser Series D. Bewertung nennen sie nicht, aber meine Schätzung wäre, wir bewegen uns irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar Post-Money. Mhm. Ja, da, bei so einer Runde muss das da liegen. Und dieser cloud-basierte Core-Banking-Systemanbieter erlaubt es, bestehenden Banken komplette Neobanken nebendran zu bauen. Also die Michigan State University, ja, ist eine große Uni in den USA, die hat eine Bank. Das ist die Michigan State Credit Union oder so.
Okay.
Und die hat gerade in 6 Wochen oder 8 Wochen 2 Neobanken rausgerockt auf Basis von dem System.
Wirklich, ja?
Ja.
Okay. Ach, spannend.
Nämlich einmal eine Neobank für die Studenten und einmal eine für die Professoren. Mhm. Warum die nicht auf eine können, ist wahrscheinlich eine Frage der Amtssprache.
So. Okay.
Warum ist das so super faszinierend? Weil das ist in Deutschland unvorstellbar. Okay. Ich habe gerade neulich gelesen, es wird erwartet, auch in Deutschland, dass die Banken komplett in der Cloud laufen werden. Aber das wird erwartet für in 15 Jahren.
Aha.
Okay, warum? Ich kenne die Bankenlandschaft gut. Ich habe ja mal vor meiner ersten Gründung 1999 2 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Und da hauptsächlich in Banken. Ja, und die Banken sind geprägt, vor allem in Deutschland, von Legacy-Systemen, auf denen sie arbeiten. Und das Kern von einer Bank ist, du hast den Hauptledger, du hast den Kundenledger, du hast quasi das Backend, du hast das Frontend, dann hast du darauf Zahlungsverkehr, dann hast du auf Kreditsystem und so. Das, was den Kern einer Bank ausmacht, das ist das Core-Banking-System. Und das wurde bei unseren Banken programmiert in den 60er, 70er, 80er Jahren in COBOL. Und wenn die heute was reparieren wollen, müssen die irgendwelche Opas ausgraben, die COBOL können, das ist jetzt ganz böse formuliert. In Wirklichkeit heuern die typischerweise Firmen wie Accenture oder Adesso an, große IT-Service-Provider, die ihnen dann an ihren Legacy-Systemen Lösungen dran und drum schrauben, wie sie digitaler werden und neu werden. Und das ist schwierig, weil du hast quasi so eine Operation am offenen Herzen, wo du jetzt lauter, der Kunde will aber technisch tolle Frontends und will auch schnelle Auslandsüberweisung und Sofortüberweisung. Und jetzt ist die Frage, wie kommen diese großen Banken so schnell dahin, Services anzubieten oder Komplettlösungen anzubieten, wie die Neobanken.
Mhm.
Und da gibt's halt Komplettanbieter. Und der, von dem wir gerade sprechen in den USA, der heißt Nimbus.
Ist das weit weg, wenn ich dir so zuhöre, von der Solaris Bank? Weil also die Solaris Bank, da fehlen doch wahrscheinlich nicht viele Elemente, um sowas auch anbieten zu können, oder?
Genau. Also Solaris Bank geht noch ein Stück weiter. Solaris Bank ist Banking as a Service und bietet dir auch, und da schlüpfst du drunter und hast auch eine Banklizenz als Neobank.
Mhm.
Aber sie haben da wollen Sie vielleicht mal hin, aber Sie haben kein komplett durchdekliniertes Kernbankensystem in der Cloud.
Okay.
Wer das hat in Europa und wer die Basis ist für die ganzen Raisins und so, ist die Mambu. Ein deutsches Startup, Mambu. Vor 2 Jahren war es das zweitwertvollste Startup in Deutschland im Fintech-Bereich.
Mhm.
Und Mambu macht halt komplette Cloud cloud-basierte Core-Banking-Lösung. Das heißt, so jemand wie Raisin, Weltsparen, andere, die lassen ihren kompletten Bankbetrieb über dieses Mambu-System laufen. Mhm. Das Interessante ist, Mambu ist übrigens zwischen 4 und 5 Milliarden wert, also deutlich wertvoller, mal würde sagen 10-mal so viel, ein Faktor wertvoller als jetzt die Nimbus, weil in Europa sind wir da in dem Bereich oft schon weiter. Das ist ein Space, wo wir eigentlich wirklich spannende Companies haben. Und Nimbus ist einfach schon älter und hat schon Kunden in 65 Ländern, aber so gut wie keinen etablierten Kunden in Deutschland.
Klingt doch eigentlich nach einem super Match für Mambu, oder? Das wäre doch eigentlich fast ein perfektes Übernahmetarget.
Ja, also ich verstehe eigentlich nicht, warum Nimbus so eine Runde kriegt und warum Mambu nicht den amerikanischen Markt aufräumt.
Ja.
Die Antwort ist wahrscheinlich die, der amerikanische Markt ist unfassbar fragmentiert. Mhm. Es gibt in den USA, früher gab es ein Gesetz, das war der Glass-Steagall Act, da war es den Amerikanern gar nicht erlaubt, Banking über Bundesstaaten hinweg zu machen. Das ist inzwischen anders. Aber es gab Gesetze gegen Bankenkonsolidierung. Das haben die historisch gehabt, weil sie eben vermeiden wollten, dass große Banken too big to fail sind. Mhm. Also vor zig Jahre lang wurde in Amerika gegen Konsolidierung gearbeitet. Inzwischen ist das wieder stärker, aus bekannten Gründen. Aber es gibt unheimlich viele kleine Savings and Loans. Jede größere Uni hat ihre eigene Bank. Jede kleine Region hat ihre Bank. Und diese vielen, vielen Banken sind alle kleine, eigenständige Banken. Und diese, alle Banken, denken jetzt darüber nach, wie sie schnell digitalisieren und irgendwie coole Online-Banken werden. Und das sind Kunden für Nimbus. Tausende. Mhm. Während in Deutschland hat Mambu keinen einzigen, jetzt außer Neobanken, Kunden gefunden. Woran liegt das? Dass wir in Deutschland total konsolidiert sind. Es gibt bei uns die Genossen, also die Genossenschaftsbanken, Volksbank, Raiffeisen und so. Es gibt die Sparkassen, die haben beide ihre zentralen IT-Systeme. Entweder verkaufst du an die oder du kommst nicht dran. Mhm. Und dann gibt es die Handvoll, ein bisschen mehr inzwischen, Privatbanken in Deutschland. Deutsche Commerzbank und noch ein paar kleinere. Und das ist die Welt. Das ist eine sehr, sehr konsolidierte Welt im Gegensatz zur amerikanischen. Mhm. Und dadurch, wenn du so ein Mambu bist und du redest mit der Sparkassengruppe, die trauen sich halt nicht zu sagen, jetzt, okay, wir schieben jetzt mal alles in die Cloud, mal gucken, was passiert. Allein regulatorisch trauen sie sich das nicht, aber sie trauen sich das auch so nicht.
Hm. Ja, spannend. Du hast gesagt, die sind wahrscheinlich so 200, 300 Millionen wert, ne, bei der Runde. Die Runde generell, also nur mal einfach zum Marktsentiment nochmal, ne, die Runde relativ klein für eine Series D oder zumindest jetzt nicht total so irgendwie 2021 Style, ne, und dann auf der anderen Seite Fintech generell auch ein schwieriges Umfeld gerade, ne, also glaubst du, dass da hier so viele, ich weiß nicht, Liquidation Preferences, irgendwelche anderen, wagemutigen Terms noch drauflegen?
Ja, gut, das ist wahrscheinlich zurzeit immer tougher geworden als früher, aber die haben jetzt ein Total Funding eingesammelt von 199,4 Millionen US-Dollar, also 200 Millionen US-Dollar. Mhm. Das ist noch nicht so viel, ne? Das wäre vor einem Jahr, wäre das eine kleinere D-Runde so gewesen. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber wer hier rein ist, ist Inside Partners, Super VC. Wir haben schon ein paar Mal mit uns auch co-investiert. Also später in unsere Firmen rein. Wir sind ja früh bei Tiburon zum Beispiel.
Aber die sind schon länger dabei, habe ich gesehen, ne?
Inside. Genau. Also die sind wieder rein, klar. Aber ich habe hier auch sehr, also sagen wir so, die sind das erste Mal rein, habe ich gesehen, glaube ich, im Juni 2020. Dann sind aber auch viele Banken eingestiegen. Financial Services Capital Partners und jetzt auch Connect One Bank und People's Bank. Also hier sind jetzt Banken eingestiegen, die offensichtlich sagen, okay, jetzt investieren wir mal in das, was uns vielleicht digitalisiert.
Aber spricht auch eine Sprache für sich eigentlich, ne? Wenn da jetzt keine krassen VCs, also außer jetzt Inside, ne?
Genau. Und die machen es, die sind schon drin. Also ich bin schon bei dir. Mhm. Es ist jetzt nichts, was extrem abgeht, aber gleichzeitig, es ist trotzdem was jetzt mehr Geld sammelt als jemals vorher, was offensichtlich am Markt ist und Kunden findet und einfach, ja, also Solutions like Nimbus Smart Launch, da machen sie eine fully operational digital bank in 90 Tagen. Das ist halt, wer das alles braucht, bei uns wäre vielleicht unklar, aber wenn du halt die tausenden amerikanischen kleinen Banken hast, die alle ein bisschen digitaler werden müssen, glaube ich, hast du ein großes Feld vor dir. Dennoch, ich bin bei dir, also eine Mambu könnte das Ding eigentlich kaufen oder den Markt selber angehen, wahrscheinlich tun sie es auch. Mambu ist ja in Berlin gegründet, inzwischen in Amsterdam domiziliert und haben sehr, sehr viele Kunden, aber fast alle außerhalb von Deutschland.
Mhm. Na, mir geht es nur so ein bisschen auch um das Grundverständnis für den Fintech-Markt gerade, ne? Weil dem geht es eigentlich die ganze Zeit schon nicht so gut. Und ich finde, das ist jetzt kein Gegentrend, der sich hier abzeichnet.
Nee, und ich habe dazu eine harte These. Mhm. Die heißt, das Imperium schlägt zurück.
Okay.
Also, sag mal so, ich glaube, dass der Beweis erst noch angetreten werden muss. Und ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich bin halt ein Pure-Play-Onliner, dass eine Vollbank digital entsteht, die nachhaltig keine Probleme hat, wächst und quasi die Welt erobert. Mhm. Wenn ich an eine denke, die am weitesten ist, ist wahrscheinlich Revolut.
Mhm.
Ja? Aber auch die sind jetzt noch nicht so, dass die irgendwie anfangen, einer deutschen Bank oder JP Morgan Eindruck zu machen.
Mhm.
Ich glaube, dass in den letzten 2 Jahren, vor allem zu Corona, ein Riesenaufwachen war. Und natürlich vor dem Hintergrund, alles wird digital, eine Wahnsinns auch Angst gewesen sein muss in den Etagen der klassischen Banken. Wow, kein Mensch kann mehr in die Filiale und wir sind nicht digital genug und da gibt es diese Neobanken und die räumen das jetzt auf.
Mhm.
Das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, ja. Aber darum sage ich, und jetzt gibt es Firmen wie Nimbus und Mambu und andere, die vielen, vielen Banken helfen, die gar nicht digital sind, ganz schnell digital zu werden. Und es gibt viele, die sagen, es ist einfacher für den Incumbent, also für die bestehenden marktbeherrschenden Player, digital zu werden, als für Pure Plays eine nachhaltige Größe zu erreichen im Fintech-Bereich, wegen der ganzen Regulierung und so weiter. Und das wird sich zeigen. Ich bin da sehr gespannt. Also ich drücke den Online-Pure Plays die Daumen.
Mhm.
Aber aus meiner Sicht ist sowas wie Nimbus zeigt, dass die anderen jetzt auf Basis ihrer bestehenden regulierten Systeme sich digital transformieren und manche eben schneller und manche langsamer.
Okay, also viel Daumen drücken heute, ne? Also für beide Unternehmen eigentlich. Ich bin so ein bisschen inhaltlich ein bisschen näher an Binier, muss ich sagen. Fand das irgendwie einfach das sympathische Ding. Nimbus nichts dagegen, aber das ist halt irgendwie für mich gefühlt zu weit weg, weil halt auch ein reines US-Player. Aber ich fände es da spannend, wenn Mambu, also das, ne, die Idee, dass sie sich aufeinander zubewegen, was miteinander machen, klingt gar nicht so abwegig, finde ich. Ne?
Ja, und sag mal so, es ist halt kein Hype. Ja. Aktuell sind halt eher Hacken und Schaufeln angesagt, als Kitesurfen. Also, sagen wir mal so, sowas wie Nimbus verkauft Tools, damit bestehende Banken erfolgreicher werden. Ja? Und wenn das läuft, dann gilt der alte Spruch, den ich am Anfang zitiert habe: Bill Gates, Banking is necessary, banks are not. Dann gilt der vielleicht nicht. Ja? Wird sich zeigen.
Es kann natürlich auch sein, also das haben wir jetzt gar nicht in Erwägung gezogen, vielleicht brauchen die auch gar nicht mehr Geld. Ne? Also vielleicht sind die auch schon so nah am Cashflow, dass sie gar nicht mehr als 70 Millionen brauchten.
Ja, absolut. Und nochmal, das ist ein Riesenmarkt. Ne? So eine typische deutsche Bank stellt also mal locker Hunderte von Millionen, Milliarden zurück, um das Thema digitale Transformation zu bezahlen. Und das geht in Deutschland wegen der komplexen und konsolidierten Struktur an die großen IT-Dienstleister.
Mhm.
Und by the way, wenn du dir mal anschaust, so Cloud-Service-Anbieter gibt es ohne Ende. SAP ist ein Banken-Core-Service-Anbieter.
Mhm.
Avaloq ist verkauft worden. Eben Mambu, es gibt 10 in Europa, die das alles anbieten. Und insofern, die Nachfrage ist da, aber ich bin bei dir. Das ist jetzt kein sexy Fintech, sondern das ist Hacken und Schaufeln verkaufen an die, die es brauchen.
Sehr cool. Du Daniel, da hat es großen Spaß gemacht. Tolle Themen. Vielleicht dein Call to Action nochmal zum Schluss?
Na klar. Also A, freue ich mich, wenn Binier sich meldet. Ich bringe die gerne mit Closer zusammen. Aha. Die Welt muss produktiver werden. Und grundsätzlich, wir suchen coole junge Teams, die gerade jetzt, wo die Zeit ein bisschen tougher sind, Lust haben zu gründen. Und freuen uns, wenn wir als Tiboron den ersten institutionellen Check schreiben können. Typischerweise, wenn ein bisschen Traction da ist, dann bei Tiboron melden. Und wer ein Portfolio übrig hat und es nicht mehr haben will und ein paar spannende digitale Sachen drin, das gucken wir uns erstmal unter Lines gerne an.
Sehr cool. Du, dann ganz lieben Dank und bis in 2 Wochen.
Alles klar, Jan. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Ich habe es euch gesagt, coole Themen, sehr unterschiedlich und Binier, nachweislich ein sehr spaßiges, cooles Thema. Schaut euch mal die Webseite an, macht großen Spaß. Wenn euch das Thema gefallen hat und interessiert, dann am besten am Montag nochmal reinhören hier in den Podcast. Ich habe es ja gesagt, Malte war bei uns zu Gast und die Folge kommt dann am Montag. Wenn euch der ganze Bereich Investments und Exits generell interessiert, dann, ich habe es ja hier schon mehrfach erzählt, schaut euch mal unseren Newsletter an. Wir haben einen Newsletter, der quasi diesen Bereich hier, diesen Podcast, unser Morgenformat flankiert mit noch mehr Finanzierungsrunden und allem, was dazugehört. Ihr wisst ja, wir haben ein Content-Team, das insgesamt 500 Nachrichtenquellen pro Tag screent und auf der Suche ist nach den spannendsten Finanzierungsrunden und daraus dann eben unter anderem tolle Newsletter erstellt. Einer, wie gesagt, zum Thema Investments und Exits, den findet ihr kostenlos auf www.startupinsider.de, auf unserer großen Plattform, wo wir ja nach und nach alle Startups der deutschsprachigen Startup-Szene ja aggregieren, zusammenstellen, versammeln und dann dort alle Gründerinnen, Gründer, ihre Business Angels, VCs, Podcasts, Events und alles, was dazugehört, auflisten, durchsuchbar machen und ja, im Prinzip für jeden, der sich für die Startup-Szene interessiert, wahrscheinlich die beste Informationsplattform in Deutschland bauen. Das ist unsere Mission. Dafür suchen wir auch nach wie vor noch helfende Hände und schlaue Köpfe, die uns unterstützen. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Job, nach einer coolen Mission seid, schaut euch unsere Plattform mal an und wenn sie euch genauso begeistert wie uns, dann meldet euch gerne. Im Bereich Arbeite mit uns auf der Plattform findet ihr alle offenen Jobs, aber ihr könnt mich auch anschreiben oder unser Team. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mit uns in den Austausch gehen möchte und sagt, hey, das ist eine coole Mission, da möchte ich gerne dabei sein. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, ein tolles Wochenende, aber ihr wisst ja, zum einen kommen nachher noch tolle Interviews, unter anderem unser Krypto-Podcast To Infinity and Beyond und morgen dann wie immer unser Media-Talk und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel immer Autorinnen und Autoren einlädt aus der Startup-Szene oder die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Ein tolles Format, das wundervoll zum Sonntag passt, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum nachdenklichen und entspannenden Spaziergang durch den Park. So, jetzt wirklich Schluss von meiner Seite. Euch noch einen tollen Tag und ja, bis nachher, bis morgen oder ansonsten ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de/Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/Gesellschafter.